Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Wir haben heute im Maschinenraum zu Gast Julia Bielenberg, die Enkelin des Gründers des Familienunternehmens Oettinger. Und wir sprechen mit Frau Bielenberg darüber, wie es ist, ein traditionelles Verlagshaus hin zu einem Medienhaus zu transformieren. Wir sprechen vor allen Dingen aber mit ihr darüber, was eigentlich die Welt von Kinderbüchern ausmacht, was sie auch mit den Kindern macht, was das für die Bildung bedeutet. Es war ein sehr spannendes Gespräch, was wir geführt haben, und ich würde jedem Hörer und Hörerin empfehlen, bis zum Ende zuzuhören, denn die Gedanken von Frau Bielenberg sind wirklich spannend. Bevor wir jetzt aber in das Interview einsteigen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei unserem Sponsor Salesforce bedanken, der diese Folge unterstützt. Und jetzt geht es direkt los, wie immer mit dem Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah. Pippi Langstrumpf, die Kinder aus Bullerbü, die Brüder Löwenherz. Ohne diese und viele weitere Kinderbuchheldinnen und Helden wäre die Erfolgsgeschichte des Oettinger Verlags undenkbar. 1946 gründet der Buchhändler Friedrich Oettinger in Hamburg einen Verlag. Zunächst für wirtschafts- und sozialpolitische Werke. 3 Jahre später reist Friedrich Oettinger nach Stockholm, wo er die berühmte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren kennenlernt. Die Bücher über Pippi Langstrumpf haben damals schon 5 deutsche Verlage abgelehnt. Oettinger jedoch ist sofort begeistert von den Geschichten über das wilde Mädchen, das sich von niemandem etwas sagen lässt. Noch im selben Jahr erscheint Pippi Langstrumpf auf Deutsch. Der großen Astrid Lindgren folgen viele weitere berühmte Namen. Paul Maar mit dem Sams, James Grüss mit Tim Thaler. Später werden auch Kirsten Boje mit den Geschichten aus dem Möwenweg und Cornelia Funke mit Tintenwelt dazukommen. Der Gründer leitet den Verlag, bis er sich Ende der 60er Jahre aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Die Geschäftsführung übernimmt seine Frau Heidi. Heute führt Friedrich Oettingers Enkelin Julia Bielenberg das Familienunternehmen, das mehr als 100 Menschen beschäftigt und zuletzt rund 36 Millionen Euro umgesetzt hat. Aus dem Verlag ist das Medienhaus Oettinger geworden, das nicht mehr nur gedruckte Bücher verlegt, sondern auch Hörbücher, Apps und Theaterstücke herausbringt. Über das Aufwachsen im Verlag, den Wandel in der Buchbranche und darüber, wie es sich anfühlt, selbst zur Protagonistin in einem Kinderbuch zu werden, darüber sprechen wir mit Julia Bielenberg jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Frau Bielenberg, herzlich willkommen im Maschinenraum.
Hallo.
Frau Bielenberg, wenn Sie die Chance hätten, bei uns im Maschinenraum an der Espresso Bar eine Kinderbuchfigur zu treffen, welche Kinderbuchfigur würden Sie sich auswählen und worüber würden Sie mit der Figur sprechen?
Das ist gar nicht so einfach, weil das dann immer so ein bisschen so ist, als würde man eins seiner Kinder bevorzugen. Deswegen habe ich so eine Frage gar nicht so wahnsinnig gern, aber wahrscheinlich wäre es doch tatsächlich Pippi Langstrumpf, weil sie für den Verlag steht wie keine andere Figur. Wir haben Pippi Langstrumpf wirklich alles zu verdanken. Und ich glaube, ich würde mit Pippi über die Zeit sprechen darüber, welche Herausforderungen Kinder heutzutage haben im Vergleich zu früheren Zeiten, wo es auch nicht einfach war. Und wie der Wandel der Zeit ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Pippi auf alles eine Antwort haben würde und immer optimistisch bleiben würde.
Ich glaube, das ist der Traum eines Kindes, einmal mit Pippi Langstrumpf sprechen zu können. Das kann ich gut nachvollziehen. Frau Bielenberg, wenn Sie die Augen schließen und an Ihre Kindheit in Duverstedt denken, welches Bild sehen Sie zuerst?
Also letztendlich sehe ich den Garten. Und das war ein bisschen wie Bullerbü bei uns früher. Es gab, der Verlag war in mehreren Häusern in Dugenstedt im Vorort von Hamburg. Und es war unglaublich grün und es gab ganz, ganz viele Apfelbäume. Mhm. Und es war so ein bisschen, diese verklärte Kindheit der 70er, glaube ich. Und im Nachhinein war das sehr frei und sehr schön.
Bei Ihnen waren ja viele berühmte Autorinnen und Autoren zu Gast, zum Beispiel Astrid Lindgren, zum Beispiel James Grüss. Wie erinnern Sie sich denn an Astrid Lindgren? Also haben Sie die wirklich gut kennengelernt als Kind?
die habe ich richtig gut kennengelernt. Und für mich war es gar nicht die große Autorin, dieser Star, der sie ja war und ist, sondern für mich war es einfach die Freundin meiner Oma. Und ich glaube, da hat man dann einen ganz anderen Zugang dazu. Und sie hat sich mit mir ganz ernsthaft unterhalten. Und es sind dann nicht unbedingt so diese Fragen, wie war es in der Schule, sondern sie wollte immer genau wissen, wie es mir als Mensch geht, als Kind, was ich fühle, was ich empfinde. Und das war damals gar nicht so üblich. Also das war eine der wenigen Personen, mit der man tatsächlich auch über Gefühle sprechen konnte. Und das ist mir in Erinnerung geblieben.
Und wann wurde Ihnen bewusst, dass das schon auch was Besonderes ist, so aufzuwachsen?
Naja, das wurde mir vor allem dadurch bewusst, dass immer wenn besondere Autoren bei uns zu Gast waren, dann, es gab zwar kein Social Media damals und kein Internet, aber es kam irgendwie, wussten die Leute, dass dort in Buchenstedt, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, und dann kamen Freundinnen und fragten, oh, ob sie mal vorbeikommen könnten und ob sie uns mal besuchen könnten. Und das war eigentlich immer der Moment, wo mir überhaupt bewusst war, was das für eine Strahlkraft hatte und was das für andere Leute bedeutete.
Und was hat, also ich würde behaupten, das ist eine sehr ungewöhnliche Kindheit, zumindest für viele Menschen würden das so bezeichnen. Was hat diese Kindheit Ihnen geschenkt und was hat sie vielleicht auch genommen?
Naja, letztendlich hat es mir eine Sicht aufs Leben gegeben, die, glaube ich, ganz viele Kinder nicht haben. Wir waren, also meine Eltern haben ja beide im Verlag gearbeitet, meine Oma hat im Verlag gearbeitet, das heißt, der Verlag war mein Spielplatz. Und gleichzeitig war er omnipräsent und hat das ganze Leben bestimmt. Also privat gab es nicht, sondern privat war auch der Verlag. Und da wurde am Abendbrotstisch drüber geredet, da wurde beim Frühstück drüber geredet. Das war 24/7. Und das hat auf der einen Seite was unglaublich Starkes, Identitätsbildendes und auch Spannendes, weil ich permanent die tollsten Autoren Deutschlands also kennengelernt habe, vor Ort hatte. Mit Rolf Rettig habe ich Ballett getanzt, den sterbenden Schwan auf seinem Rücken, und James Krüss hat uns oder sein Freund Dario hat uns ausgestattet mit den schönsten selbstgestrickten Dingen, die man sich vorstellen kann. Und das war sehr, sehr besonders. Und auf der anderen Seite hatte das natürlich auch insofern etwas, ja, fast Belastendes, weil man natürlich auch alles mitbekommen hat. Und auch wenn es vielleicht im Verlag mal nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, wenn die Eltern auch mal gestresst waren, das hat man natürlich auch eins zu eins mitgenommen und hat dafür aber, denke ich, ein Bewusstsein bekommen, wie Unternehmen funktionieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute so falsch gezeichnet wird draußen, dieses Unternehmerbild, was man hat. Gerade mittelständische Unternehmen sind so tief verankert mit damit, dass es diesem Unternehmen gut gehen muss und den Mitarbeitenden gut gehen muss und dass man etwas für die Gesellschaft tut. Und das ist wirklich harte Arbeit, und zwar von morgens bis abends und jeden Tag. Und da werden manchmal Bilder gezeichnet, da kennt man sich oder würde man sich nie wiedererkennen.
Und erschien Ihnen das als was Erstrebenswertes, jetzt mal abgesehen von dem sehr tollen, faszinierenden Produktbuch, also genau dieses Unternehmertum, über das Sie gerade sprachen, das ja auch, es ist ja auch genau ein Wirtschaftsunternehmen, das vielleicht mal unter Druck steht, wo es nicht so gut läuft. Erschien Ihnen das als etwas, ja, ich will das später auch mal machen? Weil es gibt ja durchaus auch Unternehmerkinder, die das als sehr abschreckend empfinden und sagen, nee, ich möchte gar nicht, das privat und beruflich so verwischt. Ich will nicht immer diesen ewigen Druck haben. Wie war das bei Ihnen?
Na, ich habe da, glaube ich, zwei Herzen in meiner Brust. Und zwar auf der einen Seite habe ich ein unglaublich ausgeprägtes Verantwortungsgefühl. Das ist einfach da. Und auf der anderen Seite liebe ich Freiheit. Und diese beiden Pole, die haben immer so ein bisschen im Wettstreit miteinander gestanden. Und ich wollte als Kind überhaupt nicht in den Verlag. Ich habe unglaublich gerne gelesen, aber für mich, also ich wollte was anderes machen. Ich wollte Schauspielerin werden zuerst, oder später wollte ich dann nach der Uni Kunstgeschichte studieren und dort erstmal mal, also ich habe Kunstgeschichte studiert, mein Doktor machen Kunstgeschichte und in einen ganz anderen Bereich gehen, dann ist ein bisschen das Leben dazwischen gekommen. Mein Vater ist sehr jung verstorben, mit 56, und da hatte ich gerade meinen Abschluss, meinen Uni-Abschluss in der Hand, und ich hatte ihm versprochen, bevor er operiert werden musste, dass ich mich kümmere. Und dieses Versprechen war da, und das habe ich einfach eingelöst. Und zunächst war das natürlich wahnsinnig viel Verantwortung, weil man mit 26 Jahren, damals bin ich in Führungsverantwortung gekommen, frisch von der Uni, und hatte schlichtweg keine Ahnung. Und habe mir das aber nicht sehr stark anmerken lassen. Also ich bin wirklich einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe schwimmen gelernt, und ich glaube auch relativ schnell. Und dann war es so. Und das habe ich dann gemacht, und ich habe daran auch sehr, sehr viel Freude gehabt. Also ich war damals erstmal dann verantwortlich für den Theaterverlag. Und das war ja etwas, also dieses Theater an sich hat mich schon wahnsinnig fasziniert. Ich habe Germanistik studiert, also auch da Literatur hat mich immer fasziniert. Und diese Nähe zu Autoren und zu Kreativen fand ich einfach toll. Und von daher war das für mich ein Schritt, der vielleicht nicht so gedacht war, der sich dann aber zu meinem größten Glück entpuppt hat. Und insofern, ja, manchmal habe ich noch das Gefühl, was wäre gewesen, wenn. Ich glaube, das hat jeder in seinem Leben. Aber ich bin schon ziemlich happy mit dem, wie es verlaufen ist.
Das muss ja wirklich so ein Kipppunkt in Ihrem Leben gewesen sein. Wenn Sie an die junge Frau zurückdenken, die Sie damals waren, was mussten Sie am schnellsten lernen? Sie haben gerade gesagt, Sie mussten viel lernen, aber was genau war das?
Also letztendlich musste ich lernen, A, mich durchzusetzen und B, nicht naiv zu sein und einfach den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Ich würde heute aus meiner Sicht nicht mehr Germanistik studieren oder Französisch. Hat mir in der Situation einfach nicht weitergeholfen. Also wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre, wäre das sicherlich sinnvoll gewesen, aber in der damaligen Situation war das für mich gar nicht zielführend. Und ich bin, glaube ich, oder habe zumindest, also ich bin relativ schnell im Kopf, denke ich. Und von daher konnte ich relativ schnell mir Dinge aneignen, die ich ja nicht gesagt bekam. Also man muss sich das so vorstellen, es gab eine Sekretärin damals von meinem Vater, die so konsterniert war von dem Tod, dass sie eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu machen, und hat immer nur so ein bisschen die Haufen, die sich anhäuften an Dingen, die zu tun waren, von rechts nach links verschoben, und es war nichts digitalisiert, es gab Zettelkästen und so weiter. Mhm. Das heißt, ich bin in ein Unternehmen dort gekommen und es hat mir niemand gesagt, wie es geht. Und ich habe das natürlich ein Stück weit gewusst von dem, was ich mitbekommen habe als Kind. Aber also was wir heute haben an Onboarding und an Ankommensdingen und jeder wird in die Systeme eingeführt und so weiter, das war einfach damals, das war einfach nicht so. Und insofern war das wirklich Learning by Doing, und das war, hat sich als relativ gut herausgestellt. Man durfte nicht naiv sein.
Ja. Was war denn eigentlich die Rolle Ihrer Mutter?
Meine Mutter hat, also ich war ja dann sehr, sehr stark tätig für den, also am Anfang auch für die Buchverlage mit meiner Mutter und dann eben im Theaterverlag. Meine Mutter ist von der Lektorin dann zur geschäftsführenden Unternehmerin geworden und musste da also auch einen ganz neuen Bereich lernen für sich. Also vorher hat sie ja alles sehr, sehr stark mit meinem Vater gemacht, und mein Vater war auch derjenige, der der Geschäftsführer war und der vor allem auch wirtschaftlich das Unternehmen geführt hat. Und da mussten wir alle zusammen ein Stück weit reinwachsen. Ich glaube, wir haben uns ganz gut gegenseitig unterstützt in dem, was wir dort gelernt haben. Und das war, im Nachhinein, also wenn ich rückblickend, haben wir dort, war das eine Phase des Lernens und auch des Sich-Behauptens in einem Unternehmen, wo ja letztendlich auch alle viel älter waren als ich.
Gab es etwas, was Sie in den ersten Jahren unbedingt beweisen wollten? Und wenn ja, wem wollten Sie etwas beweisen?
Also ich glaube, wenn ich jemandem etwas beweisen wollte, dann nur mir selbst. Mhm. Also niemanden von außen, sondern einfach, dass ich es kann und ja, vielleicht auch so ein bisschen meinen Brüdern. Ich habe zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren und ja, vielleicht auch ein bisschen den Brüdern.
Mhm. Einer ihrer Brüder heißt ja Jan. Jetzt kommen wir auf das Thema Jan und Julia. Es gibt ja diese Kinderbücher Jan und Julia und die sind tatsächlich wie so das Vorbild für den Charakter Julia. Ich habe aber gelesen, sie haben sich eigentlich in dieser Julia gar nicht so richtig wiedergefunden. Wieso nicht? Und wie hat sich das überhaupt angefühlt, als so Charakter in so einem Kinderbuch aufzutauchen?
Also erstmal war man als Kind super stolz, dass ein Buch nach einem benannt wurde. Und das war schon mal toll. Und das ist von Margret und Rolf Rettich. Die waren bei uns ganz oft zu Hause. Und deswegen hatte das auch relativ viele Anklänge an unser Leben. Also da war schon vieles echt. Aber dieser Charakter Julia entsprach mir nicht. Und zwar deswegen nicht, weil ich nicht immer als, ich sag mal, also es waren so typische Rollenbilder von Jungs und Mädchen. Also der junge Jan, der war immer der Tolle, der alles konnte. Und dann ging ihm mal aus Versehen etwas schief und er hat zum Beispiel im Zug dann das Zahnputzwasser über seine Schwester gespuckt. Und Julia war eigentlich immer diejenige, der eigentlich dann so ein bisschen hilflos, was passiert ist. Und die im Zweifel immer so ein bisschen die Dumme war. Und die dann auch zum Beispiel, wenn dann sind die Eltern im Urlaub gefahren mit dem Auto und dann musste sie mal und dann sah man so ein bisschen den nackten Po von Julia hinter dem Busch. Und das fand ich respektlos. Also schon als Kind und habe gedacht, warum bin ich da eigentlich immer die, also warum haben sie da Jan nicht gezeichnet, dass man da den nackten Hintern sieht. So, und das war tatsächlich, das waren, glaube ich, noch so Rollenklischees, die damals einfach so waren. Und da habe ich mich aber überhaupt nicht gesehen.
Vielleicht nehmen wir uns ein bisschen mit auf den Weg, wie so ein Medienhaus funktioniert, wie so Bücher entstehen, wie so Geschichten entstehen, wonach man Titel oder auch Figuren auswählt. Ich denke, es ist für viele der Hörer und Hörerinnen total spannend, das einmal zu erfahren.
Also erstmal denken wahrscheinlich ganz viele der Hörer und Hörerinnen, dass es total einfach ist, ein Kinderbuch zu schreiben. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen. Und jeder, der hier im Haus arbeitet, bekommt von jedem und jeder ein Kinderbuch zugesteckt, die mal geschrieben wurden. Und man muss sagen, für Kinder zu schreiben ist ganz, ganz schwer. Und wir lehnen 99 oder über 99% der Dinge, die uns so zugesteckt werden, lehnen wir ab, weil es eben nicht einfach ist, für Kinder zu schreiben, sondern man muss erstmal einen ganz bestimmten Ton treffen, man muss die Kinder erreichen, man muss bei ihnen eine Emotion hervorrufen, das ist ganz wichtig und sie müssen sich identifizieren können mit Figuren, die in den Texten sind. Und wenn all das gelingt, dann verlegen wir diese Manuskripte und die werden dann bearbeitet und gleichzeitig kommen aber alle anderen Abteilungen im Haus schon dazu und erfahren von diesem neuen Buch, was es ja dann irgendwann wird, oder Audio oder Theaterstück oder. Und dann wird daran gearbeitet, wie es am besten eingesteuert, vermarktet werden kann, wie es produziert werden kann. Also es gibt die Produktion, da wird dann eben entschieden, wie soll die Grafik aussehen? Wir akquirieren Illustratoren, die das Buch dann, weil es ja auch für Kinder ist, reich illustrieren und. Also es sind ganz viele verschiedene komplexe Schritte, die es da gibt. Und es ist sehr kleinteilig und letztendlich immer so ein bisschen wie ein Start-up, muss man sich das vorstellen, weil wir erstmal genau prüfen, okay, ist dieses Buch etwas, kann das etwas sein für den Markt? Und da agieren wir ganz anders, als es früher der Fall war. Früher hat man ein Buch einfach gemacht, weil es uns gefallen hat oder im Zweifel der Buchhändlerin gefallen hat. Und heute ist es so, dass wir ganz, ganz stark die Zielgruppe mitdenken und überlegen, gefällt es denen überhaupt, was wir hier machen? Und wie muss es aussehen, damit es den Kindern gefällt? Und das ist eine andere Herangehensweise. Wir haben eine ganz, ganz starke Research-Abteilung, die also vorher genau guckt, wie sind die Trends, wie sind die Sehgewohnheiten von Kindern, welche Themen liegen gerade auf der Hand. Und insofern haben wir eigentlich inzwischen zwei Säulen, nämlich die Säule des klassischen Autorenverlags, was wir natürlich nach wie vor sind, mit großen Autoren, die uns oder auch kleineren oder unbekannteren, die uns ihre Texte zum Verlegen anbieten und die von sich aus oft ein Gespür für die Zielgruppe mitbringen und haben und die wunderbare Geschichten schreiben können. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt den Konzeptverlag dazu bekommen, wo wir also selber Themen identifizieren und ausarbeiten und Konzepte dafür schreiben und die dann wiederum an Kreative geben, die uns das schreiben.
Ja.
Und das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen.
Wenn Sie sagen, dass Sie die Zielgruppe mitdenken oder aus der Perspektive der Zielgruppe denken, sind Kinder auch mit im Prozess involviert, dass die Feedback zu Ideen geben?
Ja, unbedingt. Also wir haben da tatsächlich, wir gehen ganz viel auch in Schulklassen, wir gehen in Kindergärten. Wir haben eine Reihe, das ist unsere 101er-Reihe, die ist genau so entstanden. Da ist eine Produktmanagerin, also wir nennen sie nicht mehr Lektorin, sondern Produktmanagerin, ist in den Kindergarten und in die Vorschule gegangen und hat einfach rausbekommen durch ganz, ganz viele Fragen, die auch gar nicht so einfach zu stellen sind, was die Kinder überhaupt haben wollen, was die, welche Fantasiefiguren zum Beispiel sie interessieren. Und dann hat sie die Kinder gefragt, und was wollt ihr am liebsten wissen über diese Figuren? Mhm. Und hat sich diese Fragen alle aufgeschrieben. Und so ist diese Reihe entstanden.
Toll.
Und dann haben wir mit den Kindern zusammen geguckt, okay, wer kann denn dafür in Frage kommen? Wer macht dazu die Illustrationen? Also auch das haben wir getestet, ganz intensiv getestet an den Kindern. Und das ist wirklich eine totale Erfolgsreihe geworden. Also da gibt es das über die Einhörner, da gibt es was über die Wichtel, da gibt es was über die Dinosaurier und. Das sind alles so typische, ich sag mal, typische Figuren, die wir aber nicht so typisch darstellen. Also ganz anders als andere das machen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund für den Erfolg.
Und wie funktioniert so ein Medienhaus wirtschaftlich? Also womit verdienen Sie eigentlich das Geld? Sind das so die ewigen Bestseller weiterhin wie Pippi Langstrumpf und das Sams? Sind das diese neueren Sachen, die Apps, die Theaterstücke? Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben.
Ja, also das ist alles letztendlich, was wir machen. Es ist immer eine Mischkalkulation und unser großes Glück ist es, dass wir auf so einem großen Schatz an Autoren, die nach wie vor super funktionieren, aufbauen können. Das ist diese sehr, sehr starke Backlist, das hat nicht jeder Verlag. Und das ist die Leistung meiner Eltern eben auch, die über viele Jahrzehnte diese Autoren mit groß gemacht haben und dass wir darauf aufsatteln können. Und inzwischen kommen aber ganz, ganz viele andere Bereiche dazu. Und das ist also neben dem Buch, und dieses Buchgeschäft ist wirklich wahnsinnig kleinteilig und auch nicht sehr margenstark. Das muss man einfach sagen, ganz viele Bücher rechnen sich auch nicht. Das heißt, auch da ist es eine Mischkalkulation von den erfolgreichen Bestsellern, die man hat, und dann den Büchern, die leider nicht so erfolgreich sind. Und dann aber ganz, ganz tolle Bereiche, die wir haben, wie den Theaterverlag zum Beispiel, den ich ja, wie gesagt, auch lange geführt habe. Das bringt so viel Spaß und damit verdienen wir auf jeden Fall Geld, weil das dort die Margen ein bisschen besser aussehen als im Buch. Und dann haben wir Lizenzabteilungen, das heißt, wir verkaufen ja die Rechte auch ins Ausland, die dort ausgewertet werden. Wir haben Merchandise und haben vor allen Dingen sehr, sehr stark, einen ganz stark wachsenden Markt von Audio. Ich meine, das machen wir hier ja auch. Also das ist eben etwas, was unglaublich wächst. Also weniger Kinder greifen leider zum Buch, immer mehr wenden sich anderen Möglichkeiten zu. Wir haben Apps, wir haben Games, wir haben Spiele. Und das ist letztendlich, muss man das über diese ganze Bandbreite sehen. Das heißt, eine Geschichte wird heute nicht mehr nur als Buch ausgewertet, sondern in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formaten. Und ich weiß nicht, ob Sie heute schon in die Nachrichten sozusagen geguckt haben. Wir haben heute gerade gelauncht, dass wir in Hamburg eine immersive Welt, Erlebniswelt für die Euchis, eröffnen werden im Oktober. Und das ist eine ganz, ganz neue Facette des Geschichtenerzählens. Und das gibt es in dieser Form noch nicht, weil es dann nicht nur eine immersive Ausstellung ist, wie man das so von Van Gogh oder anderen kennt, sondern es ist eine Ausstellung, wo auf der einen Seite was immersiv ist und auf der anderen Seite aber haptisch und dieses Digitale auch von den Kindern verändert werden kann. Also sie können die Geschichte sozusagen ein bisschen selber mitgestalten und sind nicht passiv und konsumieren nur wie am Handy, sondern sind wirklich voll aktiv dabei. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Sie sagten gerade, Kinder und Jugendliche greifen seltener zum Buch. Woran liegt das? Liegt das tatsächlich an den Smartphones oder was ist der Grund Ihrer Meinung nach?
Ja, das liegt daran, dass alle um ihre Zeit konkurrieren und Kinder tatsächlich ganz, ganz stark am Smartphone hängen. Das wissen wir aus Untersuchungen. Und das ist auch so schön einfach. Also Lesen ist anstrengend, da muss man etwas leisten. Und das ist im Zweifel ist das wirklich nicht einfach, gerade für Kinder, die auch noch lesen lernen. Und das Smartphone ist einfach, da kann man sich passiv einfach berieseln lassen von morgens bis abends. Das macht leider ganz viel mit dem kleinen Gehirn unserer Kinder, die nicht mehr so, also wo sich die Synapsen leider nicht mehr so verknüpfen, wie sie das früher getan haben. Ja, das ist ein großer Konkurrenzfaktor.
Ja. Wir unterbrechen ganz kurz das Gespräch mit Julia Bielenberg, denn unser Werbepartner Salesforce lädt zu einem spannenden Event ein. Am 6. Oktober findet der Salesforce Manufacturing Summit im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt. Hier kommen Branchenpioniere und Tech-Visionäre zusammen, um zu zeigen, wie autonome KI-Agenten die Fertigungsindustrie von Grund auf revolutionieren. Ihr wollt dabei sein? Alle Infos und die Anmeldung findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Und damit geht es zurück ins Gespräch mit Julia Bielenberg.
Liegt es vielleicht auch an einer anderen Art des Erzählens? Also das frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine Kinder angucke, dass die sehr früh daran gewöhnt sind, genau, auch die sind jetzt aber auch schon ein bisschen älter, das sind Jugendliche, ne, dass Dinge mit sehr viel Spannung erzählt werden und dann kommt der Cliffhanger und ne, man will immer weiter durch Serienerzählweisen und so. Und diese langsam funktionierenden Geschichten, mein Eindruck ist einfach, dass die es sehr schwer haben in der Generation, oder?
Naja, wir sind alle komplett überreizt, ne? Also alle, wie wir da sind. Das heißt, dieses Geschichtenerzählen ist natürlich schneller geworden. Wir sehen das bei Filmen. Also wenn ich mir heute einen Film aus den 90er oder 2000er Jahren angucke, dann finde ich die gähnend langweilig und langsam. Ja. Und manchmal aber auch extrem schön, weil es so langsam ist. Nur das ist ja auch dann, also es findet ja auch manchmal eine Rückbesinnung dann dahingehend statt, dass man denkt, okay, man möchte jetzt auch gerade mal was nicht so Schnelles haben oder was Langsameres haben. Und das ist im Buch auch der Fall, dass man unglaublich viel Action oft bieten muss, damit es nicht langweilig ist. Aber ich glaube, was die Problematik vor allem ist, ist, dass die Kinder heutzutage komplexe Geschichten und komplexe Sätze gar nicht mehr lesen können oder verstehen. Also das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, immer wieder, dass ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man eine Cornelia Funke nimmt, die wirklich sehr bildreich ausschreibt und wo die Sätze dann verschachtelt sind, das wird heute von vielen Kindern leider gar nicht mehr verstanden und die oder einfach Schwierigkeiten haben, sich darauf einzulassen. Und da muss man eben gucken, wie kriegt man diese Geschichten dann anders verpackt an die Kinder heran. Und das geht eben ganz oft übers Auditive sehr gut. Das geht über die Bühne sehr gut, dass man wirklich andere Formate findet. Und wir machen inzwischen ja auch ganz, ganz viele Bücher, die wir bewusst von der Syntax her dem entgegenkommen und sagen, jetzt machen wir ganz einfache Sätze. Mhm. Also wirklich nur Nomen, Verb und Objekt oder sowas, dass man wirklich einfache Sätze hat, damit die Kinder das auch wirklich dann entsprechend verstehen. Mhm. Und wenn sie sich angucken, Berlin, sie kommen aus Berlin oder sind in Berlin, wir haben es gerade gehört, 50% der Kinder in den dritten Klassen können nicht mehr lesen, dann ist das einfach was unglaublich Erschreckendes. Und das bestätigt aber nur die Entwicklung, die wir seit Jahren haben. Und in deutschlandweit kann eben jedes vierte Kind nach der vierten Klasse nicht mehr sinnentnehmend lesen. Also das heißt, sie können nicht lesen. Nur sie verstehen nicht. Also selbst wenn sie die Buchstaben irgendwie zusammenbringen, dann verstehen sie nicht den Inhalt, den sie gelesen haben. Und das ist gravierend. Das ist für alle gravierend. Das ist ein erhebliches Problem für uns als Gesellschaft. Die werden nicht partizipieren können an Gesellschaft, wie sie es eigentlich müssten. Es hat riesige wirtschaftliche Auswirkungen und es hat für uns auch eine gesellschaftliche Folge. Da denke ich immer, das wird in der Politik viel zu sehen, wenig gesehen. Wer nicht lesen kann und nicht komplex denken kann, der wird sich die einfachen Antworten suchen und die sind im Zweifel am Rande unseres politischen Spektrums. Und da können Sie reden über so viel Brandmauer, wie Sie wollen. Aber wenn die Kinder nicht mehr gebildet sind, dann wird diese Entwicklung noch drastisch zunehmen. Und da verstehe ich nicht, dass man da nicht als in der Politik wirklich viel stärker drauf achtet und da reingeht und im wirklich eine Bildungsreform, die sich gewaschen hat, anbietet und macht, und zwar sofort. Wir haben gar keine Zeit mehr zu verlieren.
Wie müsste die aussehen? Also was sollte die Politik tun und was müssten wir als Gesellschaft auch tun?
Also erstmal, wir machen seit 10, 15 Jahren, sind wir sehr aktiv in der Leseförderung zugange. Wir spenden, wir haben auch in Hamburg und auch bundesweit kleine Aktionen, wo dann Kinder kostenlos an Bücher herangeführt werden. Aber es sind immer Aktionen, die auf Ehrenamt basieren oder auf dem Engagement der Verlage basieren. Und das kann nicht sein. Das ist nicht primär nur unsere Aufgabe, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dieser Herausforderung zu begegnen. Und zwar als allererstes eine wirklich ernst gemeinte Bildungsreform. Und zwar sowohl was die Inhalte anbelangt von dem, was die Kinder lernen. Also die Bildungsinhalte sind nach wie vor, und Sie wissen auch, auf 16 kleine Bildungen verteilt in diesem Land, die nicht übereinstimmen. Das ist schon mal ein riesiges Problem. Und ich weiß, ich bin eine große Verfechterin des Föderalismus, aber nicht auf Bildungsebene, weil sie uns wahnsinnig blockiert und wahnsinnig behindert. Und ich glaube, auch wenn das eine Sache ist, wo sie alle Angst haben, sich die Finger zu verbrennen, man muss sie sich verbrennen im Sinne unserer Kinder, damit sie eine Zukunft haben. Und wir haben nur eine Zukunft. Wir haben in Deutschland, das ist unser Kapital, was wir haben. Wir haben kein Rohöl, wir haben keine seltenen Erden, wir haben nichts davon. Wir haben nur die Bildung unserer Kinder, die uns langfristig davor schützt, dass dieses Land funktionieren wird. Und wir vernachlässigen das gerade sträflichst. Wir kümmern uns um Dinge, also es sind alle wichtig, keine Frage, aber um das Wichtigste, um die wichtigste Zukunftsoption, die wir haben, nämlich die Bildung unserer Kinder, kümmern wir uns gar nicht. Und wir überlassen das Ehrenamt und Verlagen. Und das, da muss man ganz ehrlich sagen, wir brauchen diese Bildungsreform, wir brauchen eine Stärkung der Lehrer, damit sie nicht an dem System verzweifeln. Wir brauchen eine frühkindliche Sprachförderung, und zwar wirklich von 2 Jahren an, weil da werden die Grundlagen gelegt dafür, dass die Kinder überhaupt mit einem Mindestmaß an Sprache in die Grundschulen kommen. Wir müssen sehen, wie wir die Medienkompetenz ausbauen und fördern, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Eltern. Man muss ganz stark auch bei den Eltern ansetzen. Was müssen die denn machen, die Eltern? Die Kinder gucken sich ja ganz vieles nur ab bei den Eltern und auch den Smartphone-Gebrauch, also gucken sich die Kinder bei den Eltern ab. Und wenn die Eltern die ganze Zeit von morgens bis abends nur am Smartphone hängen, und das ist letztendlich ein Bild dafür, was im Moment passiert in der Gesellschaft, es wird nicht mehr kommuniziert mit den Kindern, es wird nicht mehr hingeguckt, man ist abgelenkt von den Smartphones, und da muss sich ganz, ganz dringend was dran ändern. Also vielleicht muss man einen Elternführerschein oder sowas einführen, ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte. Aber ich könnte Ihnen eine Latte an Maßnahmen nennen, und das, glaube ich, würde die Sendung sperren, aber ich glaube, es zeigt, dass wir ganz, ganz dringend etwas tun müssen, damit die Kinder ein Recht auf Bildung eingelöst bekommen.
Wie gehen Sie im Verlag mit diesem Spannungsfeld um? Auf der einen Seite sagen Sie, die Lesekompetenz nimmt ab, die Kinder können so komplexe Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Wenn man jetzt Bücher produziert, die noch nach der alten Art und Weise produziert sind, wo es vielleicht komplexe Zusammenhänge gibt, dann werden die vielleicht weniger gekauft. Eigentlich müsste man, so wie Sie gesagt haben, Geschichten einfacher erzählen, um wenigstens spannende Geschichten und kreative Geschichten den Kindern zu vermitteln. Aber dann setzt man natürlich die Latte auch wieder tiefer. Wie wird das intern diskutiert? Das ist ja schon ein Spannungsfeld, was man da hat, und ein Fingerspitzengefühl, was man braucht.
Genau. Ja, ein wahnsinnig spannendes Spannungsfeld.
Ja.
Und wir machen uns darüber von morgens bis abends Gedanken. Also das wird überhaupt nicht ausgeklammert, sondern man muss sich ganz genau angucken. Ich wünschte mir, in der Politik würden sie das auch tun, dass man einfach genau hinguckt. Mhm. Wo sind denn die Punkte, die nicht funktionieren? Wie können wir da reingehen? Und letztendlich ist das die Aufgabe der Transformation, und zu gucken, wir empfinden uns ja als Experten für das Geschichtenerzählen. Das ist unsere Kompetenz. Mhm. Und in welchem Format wir das ausspielen, wir alle lieben Bücher, aber wenn Bücher nicht mehr in dem Maße funktionieren, dann müssen diese Geschichten die Kinder auf einem anderen Weg erreichen. Und es ist mir wichtig, dass die Kinder dann nicht nur von irgendeinem digitalen Schrott bespielt werden, sondern dass es gute Geschichten sind, die diese Kinder erreichen. Und dafür sind wir zuständig und das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch das, was uns jeden Tag antreibt, dass wir den Kindern gesellschaftliches Wachstum ermöglichen. Und das machen wir und wir machen es eben in ganz unterschiedlichen Formaten. Ich glaube, das ist unsere Antwort darauf, dass wir wirklich gucken, dass wir uns wirklich ganz genau angucken, wo halten sich die Kinder auf? Was machen sie den ganzen Tag? Dass wir Experten für die Kinder sind und sie genau da abholen, wo sie sind. Und das ist jetzt sicherlich mit den immersiven Erlebniswelten ist das ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns verändern von einem klassischen Verlag hin zu einem Medienhaus und in diesem Medienhaus einfach die Geschichten 360 Grad bespielen.
Gehen Sie davon aus, dass das gedruckte Buch in absehbarer Zeit gar keine relevante Rolle mehr spielen wird?
Um Gottes Willen, nein. Das Buch wird es immer geben, tatsächlich. Aber das Buch wird, es wird nicht mehr in der Form vorhanden sein, in der, wahrscheinlich auch nicht mehr in der Vielfalt und in der Masse, wie es bislang der Fall ist. Sondern es wird eine Reduzierung geben an Titeln, an Auflagen. Und das merken wir jetzt schon, dass die Reduzierung, die ist schon im Gang. Und das wird noch weitergehen. Und ich finde es aber immer interessant, mal in andere Länder zu gucken, wie gehen die denn damit um und was machen die denn? Also wenn man nach Schweden guckt, da merkt man die digitale Entwicklung und Schweden ist uns ungefähr 7 Jahre voraus in der Entwicklung. Und dort können wir ganz genau sehen, was passiert mit dem Buch. Und es war so, dass früher das Verhältnis im Umsatz 60-40 war, also Buch, Hörspiel. Oder Buch, Audio. Und jetzt ist es so, dass Audio 60% ist, Buch 40%, Tendenz steigend. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Gradmesser, an dem man sehen kann, wie die Entwicklung ist und wie sie auch bei uns sein wird. Schweden ist so, dass die auch vom Staat stark gegensteuern. Also, dass sie jetzt zum Beispiel ja auch gesehen haben, gerade in der Grundschule, das ist auch etwas, was man für das Maßnahmenpaket für Schulen mitdenken könnte, dass sie gemerkt haben, dass die Digitalisierung der Schulen, also dass die haben wirklich nur alles auf dem iPad gemacht von der ersten Klasse an, dass das massiv zum Abbau von Lesefähigkeit geführt hat und dass die Kinder einfach, man braucht eben diese Hand-Augen-Koordination und wenn man die nicht so stark hat, dann ist das sehr, sehr zum Nachteil von der kognitiven Entwicklung der Kinder. Und da hat man gegengesteuert und hat gesagt, die Grundschulen sind gar nicht mehr digitalisiert, also die haben keine iPads mehr, sondern die lernen wieder wie früher einfach mit einem Stift in der Hand. Und das führt zu mehr Lesefähigkeit. Sie statten jede Schulbibliothek mit Büchern aus, mit allen Büchern, die erscheinen für Kinder. Und da macht also auch der Staat schon eine ganze Menge dafür, dass das Lesen wieder in den Vordergrund rückt. Und das würde ich mir hier manchmal auch ein bisschen wünschen.
Ist ja eigentlich ganz gut für Deutschland, dass wir noch nicht so stark digitalisiert sind im Bildungssystem. Können wir das vielleicht direkt überspringen?
Aber sie machen es jetzt und sie machen die gleichen Fehler, die schon gemacht wurden. Und manchmal denkt man, Leute, guckt doch einfach einmal über die Grenze, dann habt ihr die Erfahrung doch schon, dann müsst ihr sie nicht selber machen. Mhm. Im Zweifel zum Nachteil der Kinder.
Wobei es in den Schulen ja teilweise jetzt interessanterweise auch zurückgedreht wird. Ne? Also auch die Schulen, die sich als digitale Schulen bezeichnet haben in Deutschland, genau, sind dabei, das teilweise wieder zurückzudrehen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, aufgrund dessen.
Am Arbeitsplatz zieht ja Technologien wie die künstliche Intelligenz gerade mit Höchstgeschwindigkeit ein. Viel Aktionismus auch. Welche Entscheidung darf bei Oettinger niemals eine künstliche Intelligenz treffen?
Welches Buch wir machen und vor allem nicht den Text und das Bild. Also das ist, die generative KI machen wir nicht, aber wir machen ansonsten alles mit KI und sehen das auch als große Möglichkeit und als Chance, Zeit einzusparen, um mehr Zeit für kreative Prozesse zu haben. Und sind da tatsächlich, sehen das auch als eine große Chance.
Und woran erkennen Sie, dass etwas wirklich vom Menschen kommen muss?
Naja, also ich glaube, erkennen können wir das gar nicht alles immer. Also man merkt schon, also ich behaupte, ich sehe sofort, ob ein Text von einer KI gemacht ist oder nicht. Aber vielleicht überschätze ich da auch ein bisschen meine Fähigkeiten. Aber wir haben das auch vertraglich ausgeschlossen bei uns, dass die Texte KI generiert sind. Also man würde sich da, glaube ich, schon ein Risiko begeben, wenn man das dann übergeht und einfach macht und oder beziehungsweise, ja, also das kann ich eigentlich für uns ausschließen. Und es ist ja auch letztendlich der USP, den wir haben. Wenn man mal nach draußen guckt und sieht, wie viel KI-Schwemme dort ist und wie viele Bücher inzwischen KI-generiert sind und über Amazon vertrieben werden. Ich glaube, inzwischen haben sie es begrenzt auf 3 Titel pro Tag oder so ähnlich. Da ist ja auch ganz viel wirklicher Schrott auf dem Markt. Und dagegen muss man sich ja absetzen. Und das tun wir dadurch, dass wir keine generative KI einsetzen und dass es von Menschen gemacht ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Wert.
Ein Bereich, der wächst, ist ja dieses Young Adult Segment. Wie wichtig ist das für Sie und was steckt eigentlich hinter dem Phänomen? Vielleicht können Sie auch erstmal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist, worum es da geht.
Na, letztendlich ist das so ein bisschen das, was es schon aussagt. Es ist für junge Erwachsene oder auch New Adult. Und das sind Titel, die oft im Romance-Romantasy-Bereich spielen. Also das ist so Literatur für junge Mädchen, die sich hervorhebt durch bestimmte Muster, die immer wiederkehren. Also Erzählmuster, bestimmte Verwicklungen, die immer wieder auftauchen, um das jetzt so für die Hörer einfach zu erklären und die einen unheimlichen Sog auf die jungen Mädchen haben. Und das sind oft diese wirklich, wir haben ja das Phänomen, dass die Jungs oft lesefaul sind, einige Mädchen dafür umso mehr lesen und das ist sicherlich unser großes Glück in der Buchbranche, dass es diese Mädchen gibt. Noch verstärkt durch BookTok. Also das ist auch noch so ein Social-Media-Phänomen, was noch dazu kommt, dass es also wirklich cool geworden ist und in ist, diese Texte zu lesen. Und da gibt es ganz unterschiedliche, also man hat dann bestimmte Tropes, also bestimmte Themen, die dann auch immer wieder auftauchen. Und und das ist einfach ein richtiges neues Genre geworden, für diese jungen Mädchen zu schreiben. Das ist ein großer Erfolg und auch was das Lesen anbelangt, dass es wirklich hip und cool ist. Vor 10 Jahren wurde dieses Segment, also für junge Leser, komplett totgesagt und da sieht man, totgesagte leben länger, also dass man wirklich das nicht einfach totsagen kann. Was allerdings ein bisschen problematisch ist, ist, dass es dort auch vielfach um toxische Dinge gehen kann. Also wir machen keine toxischen Bücher oder toxische Beziehungen in Büchern. Aber einige Bücher, die da auf dem Markt sind, die haben oder reproduzieren Muster, die eigentlich gesellschaftlich, würde ich mal sagen, stark überholt sind. Und da fragt man sich, warum dort diese Sehnsucht nach diesen Mustern ist und teilweise, also man hat inzwischen so Spicy-Klassen eingeführt, also je mehr Sex sozusagen, desto spiciger ist es und einige Bücher sind auch, ich sage mal, krass pornografisch angelegt und da hätte ich Probleme, das meiner 13-jährigen Tochter, wenn ich eine hätte, in die Hand zu drücken. Deswegen fände ich es nur fair, wenn man das entsprechend kennzeichnet. Wir machen gar keine toxischen Bücher dort, sondern wirklich spannende, schöne, auch heiße Bücher, aber die eben nicht Toxisches haben und ein gutes Lesefutter letztendlich für alle Mädchen ab 13 auch darstellt. Und ich hoffe, dass andere Verlage da vielleicht auch so ein bisschen ihrer Verantwortung noch mehr nachkommen würden.
Und toxisch heißt in dem Fall sehr traditionelle Rollenbilder oder was genau meinen Sie damit?
Nee, das heißt letztendlich, dass es oft verkleidet, also das sind dann nicht unbedingt die jungen Männer, die wir da draußen auf der Straße haben, sondern so ein bisschen verkleidet in Werwölfe oder ähnliches und die dann sich an jungen Mädchen ausleben und sexuell wirklich ausleben. Und das möchte man eigentlich nicht unbedingt lesen. Also das ist harte Pornografie zum Teil.
Oha, ja.
Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil. Die meisten sind nicht so und die meisten sind wunderbar zu lesen. Nur es gibt eben so ein paar Ausnahmen und ich fände es ganz gut, wenn die entsprechend gekennzeichnet würden, damit, und einige sind es auch, aber andere nicht. Und ich finde, da haben wir als Verleger auch eine Verantwortung, das entsprechend zu kennzeichnen.
Ja.
Mit Ravensburger und Steif sind ja 2 große Marken fusioniert. Wie schauen Sie auf diese neue Partnerschaft? Hat ja nichts direkt was mit Ihrer Buchbranche zu tun, aber braucht es diese Allianzen, um im Kinderbereich erfolgreich zu bleiben?
Also wenn ich es richtig gelesen habe, aber korrigieren Sie mich da gerne hat Ravensburger, glaube ich, ist das nicht nur unbedingt eine Allianz sondern, oder eine Kooperation, sondern ich glaube, Ravensburger hat die Mehrheit übernommen. Mhm. Und das ist im Moment das, was wir deutschlandweit einfach merken, dass Konzerne, kleinere Unternehmen, die gegebenenfalls in Schieflage geraten sind, weil alles teurer geworden ist und so weiter, übernehmen. Das ist einfach eine Tendenz, die ist da. Also das merken wir, das wird auch nicht immer offen kommuniziert, sondern da passiert schon eine ganze Menge gerade auf dem Markt. Und das ist natürlich für die, ich sag mal, für die Großen eine Chance, an Dinge zu kommen, für die Kleinen nicht so einfach.
Ja.
Also das ist sicherlich für Ravensburger, also ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich in ihrer Situation wäre genauso gemacht, weil das natürlich eine Erweiterung des Portfolios ist und auch eine Erweiterung der Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, auf eine andere Art und Weise. Ne? Also das ist, von daher ist das total konsequent. Wir machen das eher, dass wir versuchen, von uns herauszuwachsen, mit Ideen, mit Kreativität, mit Mut. Und Kooperationen sind sicherlich dabei nicht ausgeschlossen, aber es ist jetzt nicht unser primärer Fokus. Mhm.
Sie sagten gerade irgendwie eine andere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Ist es das am Ende, was Sie persönlich und was vielleicht auch das ganze Medienhaus antreibt, Geschichten erzählen?
Also unser Kern ist das Geschichten erzählen. Wir sind diese Experten fürs Geschichten erzählen und wir möchten es in jeder Facette tun. Und wir wissen, die Formate können vielleicht sich wandeln oder gehen. Also wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, der Fernseher spielt heute bei der jungen Generation kaum noch eine Rolle. Nur die streamen sich das meiste, was sie haben. Ich weiß, wir haben früher noch DVDs gemacht, die gibt's heute gar nicht mehr. Die CDs gibt's heute nicht mehr. Das heißt, Formate kommen und gehen. Aber was bleibt, sind die Geschichten und die sind wesentlich und die sind für uns wesentlich jeden Tag und egal in welche Formate wir sie gießen oder in welche Gefäße wir sie gießen, so würde ich es vielleicht sagen, die Geschichten bleiben und dafür sind wir da.
Das ist doch ein wunderbarer Übergang, Tobias.
Wir kommen jetzt zu den letzten drei Fragen und die erste Frage ist, die stellen wir immer, quasi ein Home-Turf für Sie, aber zugleich, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, was Sie anderen empfehlen würden, auch zu lesen?
Also ich habe gelesen, Francesco Vidotto heißt er, glaube ich, Meine Berge bist du. Mhm. Das fand ich einfach, also es fing so ein bisschen plätschernd an und hat dann sehr viel an Gefühl, Poesie, Dynamik gewonnen und ich zum Schluss habe ich wirklich geheult wie ein Schlosshund. Fand es einfach schön und ich finde, wenn das Literatur vermag und dann ist es einfach nur, dann merkt man, da hat jemand was richtig gemacht. Dann ist es Alles Licht, das wir nicht sehen, genau, von Anthony Doerr. Und das hat mich einfach fasziniert. Das ist so ein bisschen die Geschichte auch einer jüdischen Familie, die die Nazis überlebt und wo sich die Tochter dann letztendlich mit einem deutschen Soldaten anfreundet und das hat mich einfach unglaublich bewegt. Und was ich wunderschön finde,
ist Sie dürfen
ein
auch
Buch,
gerne drei Buchempfehlungen.
Ja, dann ist das jetzt tatsächlich das dritte. Ein Buch, was wir rausbringen werden, was ich gerade als Manuskript gelesen habe. Und das kommt im Herbst und heißt Sascha. Das ist letztendlich die Geschichte vom Buchspazierer von Carsten Henn. Und aber aus der Sicht des Mädchens geschrieben, der Sascha. Und das hat mich einfach umgehauen, weil ich es so schön fand.
Super. Vielen Dank. Sie bekommen auch ein Buch aus dem Maschinenraum Buchclub. Und zwar von Georg Stavoy. Der hat es empfohlen. Das ist der CEO von Burkhardt Fluid Control Systems. Ein bisschen andere Branche. Aber das Buch wird Ihnen vielleicht auch gefallen. Das ist Für Polina von Takis Würger. Das schicken wir Ihnen zu nach Hamburg.
Dankeschön. Ja? Ich bedanke mich sehr. Herrlich. Werde ich was im Urlaub zum Lesen haben, das ist doch gut.
Genau.
Die nächste Frage kommt von mir und zwar stelle ich mir schon die ganze Zeit, als Verlegerin wäre das ja eigentlich sehr naheliegend. Haben Sie selbst mal was geschrieben oder überlegen Sie das zu tun?
Ja, ich glaube, das macht jeder, der in diesem Bereich tätig ist. Ich habe mal was geschrieben, das habe ich aber nie weiter verfolgt und geschweige denn veröffentlicht. Ich glaube, bei Verlegern ist es so, das muss ja dann so 110-prozentig toll sein. Und ich finde, das war es noch nicht. Ich habe aber eine Geschichte im Kopf, die ist eigentlich schon komplett drin. Da muss ich nur mal die Zeit haben, die runterzuschreiben. Und sobald ich die Zeit habe, werde ich das tun.
Ja, dann sind wir alle gespannt. Und diese andere Geschichte, haben Sie die jemandem gezeigt? Das ist ja was sehr Persönliches. Oder haben Sie für sich beschlossen, nee, das ist es noch nicht ganz?
Das habe ich meinen Kindern vorgelesen, die fanden es toll. Aber ich finde, Kinder sind ja nicht so objektiv.
Ja, nicht was die eigene Mutter betrifft, vermutlich.
Bei der letzten Frage geht es auch um eine Geschichte, die Sie schreiben. Und zwar, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben?
Also vielleicht muss man da so ein bisschen an die Buddenbrooks denken. Mein Vater hat mir gesagt, hoffentlich läuft es bei uns nicht wie bei den Buddenbrooks, Thomas Mann. Die erste Generation gründet, die zweite baut auf, die dritte zeigt deutliche Risse und die vierte setzt alles in den Sand. Wir sind jetzt die dritte Generation und ich hoffe, dass wir keine deutlichen Risse zeigen, sondern dass wir einfach die Transformation vorantreiben von einem klassischen Verlag hin zu einem Medienhaus, das Geschichten eben in allen Formaten zeigt. Und wenn uns das gelingt, haben wir schon eine Menge erreicht.
Liebe Frau Bielenberg, vielen Dank für das Gespräch. Und ich gehe gleich erstmal in den Buchladen und kaufe Kinderbücher.
Dankeschön. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nach Berlin und vielen Dank. Ich komme dann vorbei, wenn ich mal da sein sollte.
Gerne.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.